SR3 Saarlandwelle. Region am Mittag.
SR3. In sozialen Medien oder in den Tageszeitungen heute alles voll mit Bildern von den Demonstrationen am Wochenende. 20.000 Menschen gestern alleine in Saarbrücken auf der Straße unterwegs gewesen. Hunderttausende in ganz Deutschland. Und zwar gegen Rechtsextremismus und gegen die Zusammenarbeit unter anderem der CDU mit der AfD. Darüber spreche ich mit SR3-Reporterin Lea Kielnecker, um das Ganze noch mal ein bisschen einzuordnen und zu sortieren. Ja, Lea, da waren ja gestern Himmel und Menschen aus, ja, man kann sagen, allen Teilen des Saarlandes auf der Straße in Saarbrücken.
Ja, es ging ja los mit einer Kundgebung auf dem Landwehrplatz. Da hat man schon gemerkt, es ist ziemlich voll und man hat auch schon gesehen, dass deutlich mehr als die angemeldeten 500 Leute da sind und sehr bunt gemischt auch, also ganz unterschiedliche Gruppen, Vereine, Gewerkschaften, Parteien, von Kleinkind bis zum Rentner habe ich da alles gesehen. Viele Leute haben sich auch Plakate noch gebastelt. Wir sind die Brandmauer, konnte man da zum Beispiel lesen. Oder es ist nicht mehr 5:12, sondern 19:33. Ich habe auch ein Mädchen mit einem Plakat gesehen mit der Aufschrift, ich mache mein Abi 2033 und nicht 1933. Mhm. Deutliche Kritik vor allem gab es dann auch an der Union und CDU-Chef Friedrich Merz. Und das klang dann zum Beispiel so.
Der Mittwoch war dann schon auch der Gipfel des Ganzen.
Der Move der Union und der Move von Friedrich Merz ist halt ein absolutes No-Go.
Ich bin empört. Und zwar mehr über die CDU als über die AfD.
Also bei einigen war da schon ordentlich Dampf auf dem Kessel. Die Demo ist aber laut Polizei friedlich verlaufen insgesamt.
Wir haben ja gerade von den Leuten gehört, was der Grund war. Also warum gestern so viele Menschen zu der Demo gegangen sind. Die Abstimmung letzte Woche im Bundestag über die Verschärfung des Migrationsgesetzes. Die Union hatte Erfolg mit einem Antrag, weil die AfD zugestimmt hat. Der Gesetzentwurf ist dann aber noch gescheitert. Ich habe das Gefühl, dass sich die Debatte dazu immer weiter aufheizt.
Ja, ich würde sagen, da hast du schon recht, würde ich auch so sehen. Nochmal zum Hintergrund, die Gemüter haben sich ja dann wirklich vor allem daran erhitzt, dass es einen Antrag gegeben hat von der Unionsfraktion, dem dann auch die AfD zugestimmt hat und wo die AfD auch die entscheidenden Stimmen beigesteuert hat. Da ging es ja nicht um einen Gesetzesentwurf, sondern um Forderungen an die Regierung. Da ging es um den sogenannten 5-Punkte-Plan für eine schärfere Asylpolitik. Und da haben Unionsfraktionen, FDP-Fraktionen, AfD-Fraktionen und noch ein paar Fraktionslose zugestimmt. Eine Umfrage im ZDF-Politbarometer danach hat ergeben, 47% fanden das Vorgehen der Union gut, 48% fanden es schlecht, also ziemlich geteilt. Kritiker sagen, man müsse jetzt befürchten, dass es in Zukunft doch noch öfter zu einer Zusammenarbeit von demokratischen Parteien und AfD kommen könnte. Unionspolitiker verteidigen sich dagegen und halten auch an ihrem 5-Punkte-Plan fest. Und auch FDP-Chef Lindner relativiert diese Sorgen. Er sagt, die FDP habe einem Unionsantrag zugestimmt und keinem AfD-Antrag. Da würde die FDP auch niemals mit der AfD zusammenwirken.
Jetzt haben über das ganze Wochenende hunderttausende Menschen in Deutschland demonstriert und das 3 Wochen vor der Bundestagswahl. Hat sich Friedrich Merz da vielleicht verkalkuliert, als er letzte Woche gemeinsame Sache mit der AfD im Bundestag gemacht hat?
Ja, bis jetzt sieht man noch wenig Bewegung in den Umfragewerten der Parteien. Nach einer INSA-Umfrage bleibt die CDU-CSU im Vergleich zur Vorwoche stabil bei 30%. Die AfD legt um 1% auf 22% ganz leicht zu. Die Zahlen wurden halt am Donnerstag und Freitag erhoben. Also wie viel dieses Abstimmungsverhalten da im Bundestag schon mit reingespielt hat, kann man jetzt nicht so genau sagen. Auf den ersten Blick sieht es zumindest so aus, als hätte das Ganze der CDU nicht geschadet. Könnte allerdings eine Nebenwirkung sein, dass die AfD profitiert, aber das muss man jetzt die nächsten Tage eben auch noch mal beobachten. Was man außerdem sagen muss, inhaltlich hat Merz mit seinen Forderungen nach einer schärferen Migrationspolitik schon die Mehrheit der Deutschen hinter sich. Aber ob es auch eine Mehrheit gut findet, dass demokratische Parteien solche Forderungen mithilfe der AfD durchbringen, das ist noch mal eine andere Frage.
In Saarbrücken auf jeden Fall haben 20.000 Demonstrierende gestern diese Frage ganz klar mit Nein beantwortet. Lea Kielnecker hat die Demonstration, den Hintergrund und wie es weitergehen könnte für uns zusammengefasst. Vielen Dank. Der Saarbrücker Ludwigspark, ein Never-Ending-Aufreger-Thema, kann man sagen. Erst die explodierten Baukosten, dann im letzten Jahr der Rasen. Und jetzt träumt der Drittligaverein, der FCS, mal wieder vom Aufstieg. Und deswegen muss das Stadion erweitert werden, also mehr Sitzplätze geschaffen werden. Dafür wurde beim Bau extra Platz gelassen, aber gebaut wurde noch nichts, weil es offenbar Zank gibt zwischen Stadt und Verein über die Bezahlung. Mein Kollege Kai Forst weiß mehr. Ja, was ist denn da jetzt schon wieder los im Ludwigspark?
Ja, vielleicht schauen wir erstmal virtuell ins Stadion rein, damit die Zuhörer sich da ein Bild machen können. Wir haben ja einerseits die Nordtribüne mit diesen großen, schwarz abgehängten Flächen, wo überhaupt niemand sitzen kann derzeit, die sogenannten Kuhweiden. Mhm. Die wurden zwar ein bisschen mit Wappen verschönert, aber ansehnlich ist das natürlich noch nicht. Und viele Menschen, die das Stadion nicht kennen oder die Gästefans, die denken da immer, das ist ja noch gar nicht fertig. Und diese Kuhweiden hätten eigentlich im kommenden Sommer verschwinden sollen. Und damit hätte man dann 1.700 zusätzliche Plätze geschaffen. Aber das wird in diesem Jahr definitiv nichts, hat die Stadt uns auf Anfrage mitgeteilt. Denn laut Stadt will sich der 1. FC Saarbrücken als Mieter des Stadions finanziell daran nicht beteiligen, an so einer Erweiterung. Und die Stadt als Eigentümerin hatte da ein bisschen drauf gehofft und muss deswegen umplanen. Mhm. Außerdem sagt die Stadt, dass aufgrund der Special Olympics, die ja 2026 im Saarland stattfinden werden, die Vorbereitung anderer Sportstätten jetzt gerade Priorität hat.
Mhm. Das heißt, die Stadt als Vermieter muss dafür sorgen, dass das Stadion dann zum Beispiel auch zweitligatauglich ist. Das habe ich richtig verstanden, ne?
Genau.
Das heißt, die Tribünenerweiterung ist jetzt damit vom Tisch?
Nein. Das kann man so nicht sagen. Die Stadt sagt, man will den Umbau nun alleine realisieren, aber es kommt eben zu Verzögerungen. Wir haben jetzt gerade die Kuhweiden angesprochen auf der Nordtribüne, aber nicht nur da kommt es zu Verzögerungen, denn es gibt auch noch die Westtribüne, die Gästetribüne. Dieser Ausbau war auch geplant, der hätte schon in der vergangenen Winterpause eigentlich starten sollen. Sitzplätze hätten dazu Stehplätzen werden sollen und dadurch hätte man nochmal ein Plus von 700 Zuschauern gehabt. Aber jeder, der schon mal jetzt im Stadion war, hat gesehen, da ist dann auch tatsächlich gar nichts passiert.
Derzeit steht der 1. FC Saarbrücken ja trotz Niederlage am Wochenende nicht schlecht da in der dritten Liga. Kann so ein bisschen vielleicht schon träumen vom Aufstieg. Wenn es da jetzt Verzögerungen beim Tribünenbau gibt, ist der Ludwigspark denn zweitligatauglich? Sollte der FCS in die zweite Bundesliga aufsteigen?
Also von den Zuschauerplätzen her gesehen ist es kein Problem. Da braucht man in der zweiten Liga 15.000 Plätze und die hat der Ludwigspark ja locker mit 16.000 derzeit. Auch das Flutlicht, was nötig ist, wurde nachgerüstet und auch der Rasen ist ja samt Unterbau und Rasenheizung und so weiter jetzt eigentlich den Vorgaben entsprechend. Aber es gibt noch einen kleinen Haken, denn die Deutsche Fußballliga schreibt eine komplette Überdachung vor.
Ah ja.
Auf der Nordtribüne ist momentan lediglich der Oberrang überdacht und knapp 2000 Sitzplätze im Unterrang, also diese sogenannten Kuhweiden, diese Aussparungen, die sind eben nicht überdacht. Heißt, sollte der FCS im Sommer in die zweite Bundesliga aufsteigen, wäre diese Vorgabe nicht erfüllt. Und die Stadt ist nach eigenen Angaben da gerade in Gesprächen mit der DFL, also der Deutschen Fußballliga. Und ich könnte mir vorstellen, dass es da im Falle eines Aufstieges so eine Art Ausnahmeregelung und Genehmigung geben wird. Im Übrigen liegt dem SR ja auch ein Mietvertrag vor zwischen Stadt und dem Verein. Und da steht drin, dass der FCS im Falle eines Aufstieges sich eben doch finanziell an solchen Tribünenerweiterungen beteiligen müsste. Mhm. Und zwar in Form dann von einer höheren Miete.
Diskussion über den Ausbau der Tribüne im Ludwigsparkstadion, das sollte offenbar eigentlich schon passiert sein. Stadt und Verein sind sich aber über die Kosten nicht einig. Vielen Dank, Kai Forst, für die Infos. Viele große Dichter oder Schriftsteller lassen sich unter anderem vom alltäglichen Leben inspirieren. Sitzen auf Bänken oder in Städten, in Cafés oder auch in Kneipen und Lokalen und beobachten Menschen und das, was um sie herum passiert. Auch der saarländische Dichter Johannes Kühn hat das gemacht. Heute wäre er 91 Jahre alt geworden und um ihn und sein Werk zu ehren, haben die Wirtin seines Stammlokals in Hasborn und die Johannes-Kühn-Gesellschaft nun eine Ecke, seine Ecke, mit Fotos, Gedichten und einem Bild eingerichtet. Felix Schneider hat sich das für uns angesehen.
Ein Platz in der Ecke, im Winkel, wie Johannes Kühn selbst gesagt hat. Im urigen Gasthaus Hut in Hasborn-Dautweiler saß der Dichter oft stundenlang, ganz alleine und hat viele seiner Gedichte geschrieben. Die Wirtin Adela Hut erinnert sich, er sei unscheinbar gewesen.
Diese ruhige und diese bescheidene Art, die war immer da, aber die war nicht laut, die war einfach so ruhig und bescheiden.
Bis zu seinem Tod vor knapp anderthalb Jahren trank Kühn hier seinen Kaffee, rauchte mal Zigarre, vor allem aber beobachtete er viel die Menschen und brachte es zu Papier. Er war der Winkelgast, schreibt er in seinen Gedichten. Kühn schuf Weltlyrik aus der Kneipe und für die Kneipe. Seine Weggefährtin und spätere Herausgeberin Irmgard Rech weiß noch, wie gerne der Dichter seine Werke hier vortrug.
Dass sie sofort Menschen in Begeisterung bringen. Denn seine Sprache, die sollte ja eigentlich auch Menschen verändern. Und da waren wir die Ersten, die also seine Gedichte lesen durften und dann gleich ihm auch die Überraschung zeigten, was ihm wieder gelungen war, welche neue Wortschöpfungen da zustande gekommen sind. Und das hat ihn immer sehr, sehr aufgebaut.
Kühns Texte erzählen vom dörflichen Leben in Hasborn und vor allem der Natur. Lange wurde er als Möchtegern-Künstler verspottet. Später erhielt er angesehene Literaturauszeichnungen wie den Hölderlin-Preis. Seit seinem Tod haben sich rund 50 Personen seinem Erbe verschrieben. Die Johannes-Kühn-Gesellschaft will die Erinnerung an ihn wachhalten und sein Werk weiter erforschen. Nun an seinem Stammplatz einen Gedenkwinkel einzurichten, mit großen Fotos, einem Buch und einem gerahmten Gedicht, sei eine Verneigung vor einem großen Künstler, sagt Martin Rech, der stellvertretende Vorsitzende der Gesellschaft.
Bestärkt werden wir darin, dass der Literaturnobelpreisträger Peter Handke ein Vorwort zu seinem französischen Buch geschrieben hat. Und in diesem Vorwort schreibt er, dass Johannes Kühn für ihn der einzigartigste ist. Er vergleicht ihn beispielsweise mit dem Literaturnobelpreisträger Tagore.
Die Johannes-Kühn-Gesellschaft plant künftig noch weitere Veranstaltungen. So ist im Frühjahr eine literarische Wanderung über den Johannes-Kühn-Wanderweg geplant. Und im Oktober soll seinem zweiten Todestag gedacht werden.
Vielleicht wollen Sie ja auch die Johannes-Kühn-Ecke besuchen im Gasthaus Hut in Hasborn-Dautweiler. Geöffnet ist das Gasthaus immer von Donnerstag bis Sonntag. Ja, das war ein Schock für 22 Menschen heute Morgen in St. Ingbert. In einem Mehrparteienhaus hat es gebrannt. Das Haus war in kürzester Zeit komplett verraucht. Alle mussten raus. Wir haben SR3-Reporter Christoph Borgans hingeschickt. Ja, Christoph, erstmal gefragt, wie geht's den Leuten?
Ja, den Umständen entsprechend gut. Von den 22 Bewohnern waren nur 11 im Gebäude. Der Brand ist ja heute Morgen ausgebrochen. Um 8:30 ist die Feuerwehr alarmiert worden und da waren viele glücklicherweise nicht mehr zu Hause. Und die zu Hause waren, die konnten alle aus dem Gebäude rausgeholt werden, wurden dann auch untersucht auf Rauchvergiftung hin. Bei 3 musste eine weitere Untersuchung vorgenommen werden. 2 davon sind ins Krankenhaus gekommen.
Das heißt, das Feuer ist aber jetzt schon gelöscht?
Genau, das Feuer an sich, das ist nach 10 Minuten etwa gelöscht worden. Der Brand war ja eigentlich nicht sehr groß. Der ist wohl in einem Kellerraum ausgebrochen. Man sieht auch in dem Haus draußen jetzt gar keine Brandspuren. Das vor allem, was auffällt, wenn man davor steht, ist, dass trotz der Kälte die Türen und die Fenstersperrangel weit aufstehen. Und das liegt eben an dem Rauch. Das hat mir auch Florian Jung von der Feuerwehr vorhin nochmal genau erklärt.
Brandrauch ist immer hochgiftig, absolut lebensgefährlich. Das machte den Einsatz auch herausfordernd für die Feuerwehr, weil die betroffenen Personen, wir sprechen von insgesamt 11 Personen, die müssen natürlich in Sicherheit gebracht werden. 2 konnte die Feuerwehr mit Fluchthauben retten. Das bedeutet, die Fluchthaube wird ein Atemschutzgerät angeschlossen, wird dann mit Luft versorgt, mit sauberer Luft und somit kann man durch den Rauch durchlaufen mit der Person.
Genau, und so haben sie die halt rausbekommen oder von den Balkonen runtergerettet. Und danach ist dann auch der Rauch aus dem Gebäude rausgeblasen worden, dass auch die anderen, die noch drin waren, rausgehen konnten.
Oh, das klingt ja schon dramatisch, aber ist alles nochmal glimpflich ausgegangen.
Ja, auf jeden Fall. Das ist zum einen der Feuerwehr natürlich zu verdanken, aber eben auch den Menschen im Haus, die sich richtig verhalten haben. Die haben zum Beispiel sehr schnell alarmiert. Und auch ansonsten habe ich durch Herrn Jung gefragt, was tut man eigentlich in so einer Situation, wenn das bei einem eigenen Haus passiert? Und das ist das, was die Menschen dort auch getan haben.
Ich muss schauen, wo kommt der Rauch her? Wenn der Rauch von unten kommt, Rauch zieht immer von unten nach oben. Das heißt, ich laufe nicht dem Rauch entgegen, sondern dann bringe ich mich besser auf den Balkon in Sicherheit, versuche das Gebäude zu verlassen.
Ja, und das haben sie eben gemacht, sind ruhig geblieben, haben sich nicht in Gefahr begeben, sondern auf dem Balkon und haben dort abgewartet.
Ja, und du hast ja gesagt, die Leute wurden evakuiert, 11 Menschen. Wann können die denn zurück nach Hause?
Ja, das kann man so nicht genau sagen. Das Haus ist erstmal so in Ordnung. Es ist nicht, dass das jetzt baufällig ist, aber dieser giftige Rauch, der hat sich halt überall festgesetzt und der muss unbedingt da raus. Ne? Also das ist wirklich eine starke Belastung für die Gesundheit. Wenn man den so einatmet, reichen 2-3 Atemzüge, um tödlich zu sein. Jetzt bei dem Haus nicht mehr, aber es ist halt wirklich nichts, wo man einfach reingehen kann. Dazu kommt, der Auslöser war vermutlich ein Kabel. Auf jeden Fall ist die Elektrik in Mitleidenschaft gezogen worden. Das heißt, es gibt keinen Strom und keine Heizung. Und da kann man natürlich jetzt auch nicht rein. Und das ist natürlich grundsätzlich das Problem auch heute gewesen.
Wir haben ja hier heute sehr eiskalte Temperaturen. Das führt natürlich zu Herausforderungen. Die Menschen standen auf der Straße. Die haben im ersten Schritt mal eine Decke bekommen. Die konnten sich aber auch in umliegenden Häusern, konnten die sich aufwärmen. Wir haben dann relativ schnell einen Bus alarmiert, wo die Menschen im warmen Bus eine Unterkunft finden und dort sich aufwärmen können. Die Menschen hatten teilweise keine Jacken an. Die Stadt St. Ingbert hat extra für diese Fälle Notunterkünfte, die sie nutzen kann. Das bedeutet, diese sind möbliert. Da ist eine Küche, da kann man sich was kochen. Die sind vor allen Dingen gewärmt.
Genau, und dort sind die Menschen jetzt untergebracht und Notunterkünfte heißt jetzt eben nicht Turnhalle mit Feldbett, sondern was Vernünftiges, wo man auch ein bisschen länger bleiben kann.
In einem Mehrparteienhaus in St. Ingbert hat es heute Morgen gebrannt. Im Keller ist das Feuer ausgebrochen. 11 Menschen mussten evakuiert werden. Unser Reporter Christoph Borgans war für uns live vor Ort.